Free FM.
Mein Name ist Manfred Mohr. Ich bin hier völkerrechtlich tätig und vertrete verschiedene Organisationen zum Thema Uran und Atomwaffen. Mein Büro befindet sich in Berlin und ja, arbeite viel mit Ehrenamtlichen zusammen, habe auch Kontakte zur Regierung und zu anderen Einrichtungen.
Wie sind Sie zu IALANA gekommen?
IALANA ist eine Gründung aus dem Jahr 1988. Damals, als noch der Kalte Krieg herrschte, wollten die sowjetischen und amerikanischen Juristen quasi eine Brücke schlagen über die fehlenden Kontakte hinweg im politischen Bereich. Und man hatte das Thema Atomwaffen als Akzent gesetzt. Und ich war damals von deutscher, konkret ostdeutscher DDR-Seite beteiligt bei der Gründung dieser Organisation in Stockholm 1988. Das ist also eine berufsständische Organisation von Juristinnen und Juristen, die sich mit Kernwaffen, Kernwaffenabrüstung befassen, mit anderen Dingen der Friedenssicherung durch internationales Recht. Und sie hat heute noch ihren Platz in der Zivilgesellschaft und leider auch noch genug Themen, mit denen sie sich beschäftigen muss und beschäftigen kann. Und da bin ich jetzt im Vorstand mittlerweile.
Jetzt kam zum Tag der Menschenrechte auch die Pressemitteilung raus über den Beschluss des UN-Menschenrechtsausschusses, die allgemeine Bemerkung Nummer 36 zu dem Recht auf Leben. Inwiefern können Sie vielleicht diesen Punkt, die Bemerkung Nummer 36, kurz erklären?
Vielleicht vorneweg, was sind allgemeine Bemerkungen des Menschenrechtsausschusses? Es sind Erklärungen eines Expertengremiums, das im Rahmen des internationalen Menschenrechtsschutzes agiert, konkret den Pakt über bürgerliche und zivile Rechte überwacht, die Durchsetzung des Paktes. Und dieser Ausschuss formuliert seine Ansichten. Es ist kein völkerrechtlicher Vertrag, der da zustande gekommen ist, aber es ist ein Instrument, einen vorhandenen Vertrag, nämlich diesen Menschenrechtspakt, zu interpretieren. Insoweit ist das für die Rechtsentwicklung wichtig, solche Erklärungen zu haben. Sie haben einen interpretativen Charakter. Sie schaffen kein neues Recht, aber sie legen vorhandenes Recht aus. Deshalb sind sie bedeutsam und haben auch einen Einfluss auf die weitere Rechtsentwicklung. Speziell die Entwicklung von Völkergewohnheitsrecht. Das ist ein Recht international, das neben den Verträgen existiert und gewissermaßen ungeschrieben das Völkerrecht formuliert. Das ist gerade heutzutage wichtig, wo viele völkerrechtliche Verträge noch nicht in Kraft getreten sind, wie der Vertrag zum Verbot von Atomwaffen.
Und wie kann ich mir jetzt die Nummer 36 darunter vorstellen?
Die Nummer 36 interpretiert das Recht auf Leben, ein zentrales Recht des Bürgerrechtspaktes, Artikel 6, und sagt, auf den Punkt gebracht, jeder Einsatz von Kernwaffen, das Testen von Kernwaffen, auch die Einsatzdrohung mit Kernwaffen verletzt dieses fundamentale Recht, Artikel 6 des Menschenrechtspaktes. Und damit ist eine Verbindung hergestellt worden zwischen dem Thema Nuklearwaffen oder nuklearer Abrüstung und dem Menschenrechtsschutz. Und das ist von großer Bedeutung für die Entwicklung des Völkerrechts, auch für die Handhabung von Völkerrecht und für die Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen wie der IALANA. Diese Erklärung bringt auch noch neue wichtige Aspekte ein, wie die Feststellung, dass Einsatzdrohung, Einsatz von Kernwaffen ein völkerrechtliches Verbrechen darstellen, dass die Staaten dafür Verantwortung tragen, dass so etwas nicht passiert oder wenn es passiert ist, wie Atomwaffentests, den Opfern geholfen wird und man die Dinge praktisch im Nachhinein wieder in Ordnung bringt.
Jetzt 10 Jahre 172 Vertragsstaaten zum UN-Pakt über bürgerliche und politische Rechte dazu. Jetzt kann ich mir doch vorstellen, von diesen 172 Vertragsstaaten wird ja auch der ein oder andere Atomwaffen besitzen. Heißt, verstößt er damit nicht eigentlich schon gegen diesen Vertrag?
Das kann man so sagen. In der Auslegung dieser allgemeinen Bemerkung, Erklärung des Menschenrechtsausschusses ist ja gesagt worden, Kernwaffen, Anwendung, Einsatzdrohung verletzen das Menschenrecht auf Leben. Damit verletzen die Vertragsstaaten dieses Paktes, wozu China da nicht zählt als Atomwaffenmacht, aber alle anderen verletzen sie den Menschenrechtspakt und begehen ein völkerrechtliches Delikt, was auch zur Verantwortung führen kann. Mittlerweile haben die amerikanischen Juristen das Thema aufgegriffen und sich an den UN-Menschenrechtsrat gewandt, genau mit dieser Feststellung, die amerikanische Nuklearwaffenpolitik, auch in ihrer aktuellen Ausprägung, verletzt das Menschenrecht auf Leben in der Auslegung dieser allgemeinen Erklärung und damit den UN-Menschenrechtspakt. Und damit kann man sich dann völkerrechtlich und politisch auseinandersetzen.
Gibt es dann auch Sanktionen gegen die Nation, die Atomwaffen haben? Oder ist es dann halt einfach, sie haben gegen was verstoßen, aber wirklich dafür Zechen, Blechen oder irgendwie andere, wie soll ich sagen? Also gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, dass solche Länder dann auch sanktioniert werden?
Da gibt es diesen Kontrollmechanismus, in dem der Menschenrechtsausschuss, dieser Ausschuss, der die allgemeine Erklärung formuliert hat, eine wichtige Rolle einnimmt. Das heißt, Sanktionierung erfolgt primär über Mechanismen, Verfahren, die vorgesehen sind durch den Vertrag. Und erst wenn das nicht funktioniert, könnten einzelne andere Vertragsstaaten, die dann vielleicht betroffen sind, wie Staaten, wo Tests stattgefunden haben, im pazifischen Raum einseitige Sanktionsschritte ergreifen. Aber Vorrang hat erstmal die verfahrensmäßige Abwicklung von solchen Streitfragen. Ich sehe da eine große Parallele zum Thema Klimaschutz und Klimawandel und auch zu Greta Thunberg selbst, der sozusagen Galionsfigur dieser Bewegung, die haben sich genau auf Menschenrechtskontrollverfahren bezogen mit dem Thema Klimawandel. Sie haben die Kinderrechtekonvention, die ein Parallelvertrag ist zum Menschenrechtspakt, über den wir gerade sprechen, die Konvention benutzt und das Kontrollverfahren, das es da gibt, auch ein Kontrollkomitee, um zu sagen, Klimawandel, wie er von einigen vielen Industrienationen, darunter Deutschland, betrieben wird, verletzt diese Kinderrechtekonvention. Und sie sind in dieses Verfahren reingegangen, quasi völkerrechtlich in einer ganz vorbildlichen Weise. Und das ist es, die Kontrollverfahren, die Mechanismen greifen erst, bevor man über weitere Sanktionen im Sinne von Bestrafung in Anführungszeichen nachdenken kann. Wobei dazwischen, würde ich noch sagen, steht die Möglichkeit, auch Völkerstrafrecht anzuwenden, weil eben diese allgemeine Erklärung sagt, Kernwaffeneinsatz, Kernwaffentests sind internationale Verbrechen und da könnte man Einzelpersonen haftbar machen und das ist natürlich auch eine scharfe Sanktion.
Was sagen dann die Atommächte der Vertragsstaaten dazu?
Die sagen erst einmal, diese allgemeinen Erklärungen sind unverbindlich und wir haben keinerlei Auswirkungen. Zum Zweiten sagen sie, Kernwaffenthematik gehört gar nicht in den Kompetenzbereich dieses Menschenrechtsausschusses, hat mit Menschenrechten, dem Menschenrechtspakt nichts zu tun. Sie versuchen sich also den Effekten dieser Erklärung, dieser Auslegungspraxis zu entziehen. Das alles greift nicht, das kann völkerrechtlich widerlegt werden. Und die Reaktion, diese Abwehrreaktion der Kernwaffenmächte zeigen letztlich, dass sie sich getroffen fühlen. Sonst würden sie nicht so reagieren, quasi in einer sachlich, fachlich nicht überzeugenden Weise. Also sie spüren schon die Effekte. Weil dazwischen steht ja die Forderung von Jalana und anderen, Kernwaffen überhaupt zu ächten, den Atomwaffenverbotsvertrag zu ratifizieren, ihn umzusetzen von 2017, der ja ein Meilenstein bei der Durchsetzung des Atomwaffenverbots ist, aber eben leider von den Atomwaffenmächten noch nicht ratifiziert wurde und auf absehbare Zeit nicht ratifiziert wird. Das heißt, dazwischen suchen wir weitere Argumente wie die aus dem Menschenrechtspakt, um die Atomwaffenmächte immer mehr quasi einzubinden mit politischen, mit juristischen Punkten und Argumenten, die wir haben.
Das heißt, durch diesen Vertrag, nenne ich ihn jetzt mal von 2017, der jetzt halt noch nicht wirkend ist, könnte jede Atommacht oder auch jeder Staat einfach weiterhin Atomwaffen entwickeln, produzieren und hätte halt dann nur diesen Bruch gegenüber gegenüber den UN-Pakt sozusagen.
Ja, wenn Sie sich dem Atomwaffenverbotsvertrag anschließen, dann haben Sie dieses Recht natürlich nicht mehr. Dann müssen Sie alles tun, um die Atomwaffenentwicklung runterzufahren, zu stoppen. Das ist ein umfassendes Verbot, was da festgelegt ist im Atomwaffenverbotsvertrag. Aber der Vertrag gilt nur für die Staaten, die sich ihm anschließen. Völkerrecht gilt immer nur für Staaten, Parteien, die die Verbindlichkeit einer Regel akzeptieren. Und das ist eben beim Atomwaffenverbotsvertrag leider noch nicht ausreichend geschehen. Und Atomwaffenmächte, wie gesagt, verweigern sich generell. Die NATO hat sogar appelliert an die Mitglieder der NATO, sich nicht mal den Vertragsverhandlungen anzuschließen, die damals im Rahmen der Vereinten Nationen liefen. Und deshalb bemühen wir uns als Völkerrechtler, als Zivilgesellschaft, andere Verträge heranzuziehen, wie diesen Menschenrechtspakt in seiner Auslegung, die wir jetzt haben, oder aber den Atomwaffensperrvertrag, den Nichtweiterverbreitungsvertrag, der auch eine klare Verpflichtung enthält, alles für die nukleare Abrüstung zu tun. Und genau dagegen handeln ja die Atomwaffenmächte. Sie tun so, als würde das alles nicht vorhanden sein, als würde Völkerrecht keine Rolle spielen. Und da setzt die allgemeine Erklärung, die wir jetzt haben, durch den Menschenrechtsausschuss ein deutliches Zeichen. Es gibt noch Regeln. Es kann nicht jeder praktisch tun, was er will, gegenwärtig. Und die Waffen weiterentwickeln, sich aus den Verträgen zurückziehen, das ist nicht zulässig.
Den Vertrag zum Atomwaffenverbot, welche großen Nationen haben denn da schon unterschrieben?
Also die großen Nationen fehlen weitgehend. Im Prinzip die NATO-Staaten haben sich verweigert. Die Atomwaffenmächte haben, wie gesagt, erklärt, auch über die NATO, sie werden sich dem nie anschließen, haben praktisch eine Art Verbot ausgesprochen, den Vertrag zu ratifizieren. Es sind mittlere Staaten, die das unterstützen, die auch den Verhandlungsprozess unterstützt haben. Aber es fehlen ihm die großen Namen, wenn man so will. Und das ist aber auch quasi, es ist schwierig, das zu überspielen. Man muss sich damit auseinandersetzen. Man kann nicht so tun, als wären die großen Mächte nun Vertragspartner. Aber wir haben rechtliche Argumente dazwischen. Wir haben die Menschenrechte, wir haben den Umweltschutz. Wir haben, da ich Greta Thunberg gerade erwähnt habe, das Problem Klimawandel oder Klimakatastrophe, kann man ja schon sagen, den Trend Umweltschutz, Menschenrechte und Abrüstung, hier speziell nukleare Waffen und Abrüstung, zu verbinden als Themenbereiche. Und das ist eine neue Situation, die auch eine eigene Dynamik entwickelt hat oder entwickeln wird. Und der werden sich die Kernwaffenmächte, die großen Nationen, auf Dauer auch nicht entziehen können. Ja. Das humanitäre Völkerrecht, Genfer Abkommen, ist ja vielleicht ein Begriff, hat sich auch so entwickelt, dass die Staaten das immer mehr akzeptiert haben, auch nicht unbedingt über die Verträge, sondern über dieses Gewohnheitsrecht sich dem anschließen mussten. Weil es gibt auch gegenwärtig immer noch quasi eine Art Schuldbewusstsein bei kriegführenden Staaten, bestimmte Waffen anzuwenden, etwa Uranmunition. Ich vertrete auch die Koalition zur Ächtung von Uranwaffen, ICPU. Und auch diese Munition ist nicht konkret verboten. Es gibt keinen speziellen Vertrag zur Ächtung von Uranwaffen. Aber wir sehen, dass die Staaten, auch die USA, häufig abstreiten, dass sie Uranmunition verschossen haben. Beispielsweise, als sie den IS noch bekämpft haben damals, weil ihnen das unangenehm ist, weil diese Waffenart, genau wie die Kernwaffen, in Diskredit geraten sind und einfach nicht mehr akzeptiert werden von den Menschen, von den anderen Staaten, von anderen Völkern.
Jetzt gibt es ja auch noch die Studie Recht auf Leben versus Atomwaffen. Wie sind denn da die Ergebnisse?
Das ist eine Zusammenstellung von Papieren, die wir herausgebracht haben als Jalana und als IPPNW, Ärzte gegen Nuklearkrieg. Das, wenn man so will, sind erst einmal akademische Papiere und Darstellungen, aber sie können eben verbreitet werden. Und dafür gibt es ein gutes Beispiel. Wir haben ein zivilgesellschaftliches Netzwerk, das heißt Abolition 2000. Also 2000 ist ja nun schon vorbei, aber die Zielstellung war bis 2000, die Kernwaffen zu ächten und zu verbieten, wegzubekommen weltweit. Die Abolition 2000 gibt es weiterhin. Sie hat weiterhin zu tun, weil das Ziel noch nicht erreicht wurde. Und die hat eine Handreichung herausgegeben. Ich habe sie gerade vor mir zu liegen. Ich übersetze mal so grob ins Deutsche, wie zivilgesellschaftliche Kampagnen die Menschenrechte benutzen können im Hinblick auf das Recht auf Leben. Also es ist eine Anleitung, was man mit dieser allgemeinen Erklärung Nummer 36 machen kann, wie man vorgehen kann in der UNO, wie man sie auslegen kann, wie man an Politiker herantreten kann. Und das zeigt, dass diese Studie, von der Sie sprachen, nicht nur so eine akademisch wichtige Sammlung ist, die man mal liest, kommentiert, wo sich Studierende mit beschäftigen, sondern es ist ein politisch nützliches Kompendium, eine Sammlung von Argumenten, von Papieren, die direkt in die internationale Politik einfließen können. Und nochmal, auch wenn die Zeit gegenwärtig so aussieht, als würde Völkerrecht keine Rolle mehr spielen, man kann damit arbeiten, mit diesen Papieren, mit diesen Handreichungen. Und ich habe ja schon erwähnt, die USA sind unter Druck geraten im UNO-Menschenrechtsrat, in dem amerikanische Juristen, Juristinnen genau diese Papiere benutzt haben, um zu sagen, die amerikanische Politik ist nicht okay, sie verletzt geltendes Völkerrecht.
Inwiefern ist Deutschland eigentlich in das Ganze involviert?
Leider zu wenig. Deutschland hat die Linie der NATO unterstützt, die Verhandlungen zum Atomwaffenverbotsvertrag nicht zu verfolgen. Deutschland hat sich ausgeklinkt und sich dem Vertrag nicht angeschlossen. Deutschland war auch nicht präsent bei der Annahme des Vertragstextes 2017. Wenn man so will, ein höchst kritikwürdiges, peinliches Verhalten, weil auf der anderen Seite es eine Art deutsche außenpolitische Tradition gibt, Abrüstung zu unterstützen. Der Vertrag zur Ächtung von Streumunition beispielsweise ist wesentlich über deutschen Einfluss zustande gekommen. Das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, das sogenannte Rom-Statut, wäre ohne deutsches Engagement einzelner deutscher Experten auch nie zustande gekommen. Das heißt, vor einigen Jahren noch hat Deutschland solche Initiativen unterstützt und mitgetragen oder Landminenabkommen, Ottawa-Vertrag, und zieht sich jetzt aus dieser Haltung raus und zurück. Es gibt deutsche Verpflichtungserklärungen, die atomare Abrüstung zu betreiben. Das ist alles irgendwie weggewischt in dieser allgemeinen globalen Situation der zunehmenden Spannung, einer wachsenden Militarisierung, auch in der Sprache, hat leider die deutsche Außenpolitik diese Tradition verlassen, vergessen und stellt sich abseits dazu, was wir als zivilgesellschaftliche Organisation natürlich aufgreifen, worauf wir unsere Kritik stützen. Auch Parteien, die im Bundestag vertreten sind, beziehen sich da auf diesen Widerspruch zwischen der deutschen außenpolitischen früheren Haltung, Tradition und dem, wie sich die Regierung heute benimmt.
Wenn man jetzt mal das Ganze zusammenfassen würde und sich einfach nur einen Überblick über die Entwicklung mit Atomwaffen verschaffen möchte, also vielleicht gibt es da Zahlen irgendwie, wie sich das jetzt vielleicht in den letzten Jahrzehnten erweitert hat? Also wie hoch ist denn der Atomwaffenbestand eigentlich jetzt?
Also konkrete Zahlen müsste man nachschlagen, findet man im Internet, findet man bei den diversen Portalen, bei IGBNW, auch bei Jalana. Es geht in die Tausende. Es gab diesen wichtigen Einschnitt der Abrüstung der nuklearen Mittelstreckenwaffen, den INF-Vertrag, der hat auch zahlenmäßig eine deutliche Reduzierung gebracht und vor allem eine ganze Klasse von Atomwaffen regelrecht beseitigt. Das ist ja leider wieder in Frage gestellt, aufgehoben worden, dadurch, dass der INF-Vertrag leider ausgehend von den Amerikanern gekündigt wurde, nicht mehr gilt. Angeblich verhandelt man neu über ein atomares Mittelstreckenwaffenverbot unter Einbeziehung von China. Das ist alles sehr vage und ungewiss. Also es gibt Kernsprengköpfe in tausender Größenordnungen auf beiden Seiten oder in verschiedenen Bereichen der Welt. Wir haben ja mehrere Atomwaffenmächte, immer noch genug, um die Welt mehrfach in die Luft zu jagen. Und leider sieht es so aus, als würde dieses nukleare Wettrüsten jetzt wieder beginnen und unkontrolliert und unbegrenzt wieder aufgenommen werden. Und das ist natürlich eine ganz furchtbare Entwicklung. Und wir als Friedensbewegung oder nukleare Abrüstungsengagierte versuchen, den Bogen zu schlagen zu dem Thema, was ich ja schon erwähnt habe, Klimawandel, Klimakatastrophe und nukleares Wettrüsten, weil das hängt zusammen. Es geht um Atomwaffentests, die jetzt nicht mehr so eine große Rolle spielen, aber es geht einfach um die Tatsache, dass die bloße Existenz von Kernwaffen ein Risiko sind. Es gab dutzende Fälle in der Vergangenheit, wo es beinahe zu einer nuklearen Katastrophe gekommen wäre, nur dadurch, dass irgendein Computerfehler vorhanden war auf der sowjetisch-russischen Seite oder auf der amerikanischen Seite, dass Atombomben verloren gingen bei Übungsflügen und die schiere Existenz solcher scheußlichen Waffen, das ist das Risiko. Und es gibt Mächte oder auch Terrorgruppen, wo man nie weiß, ob die nicht dazu greifen werden zu solchen Waffen. Und das bedeutet das Ende der Menschheit. Also es geht nicht um konkrete Zahlen nur, ob die mal ein bisschen höher oder niedriger sind. Die Waffe selber muss verschwinden. Das ist der Punkt. Und dazu sagt auch die allgemeine Erklärung des Menschenrechtsausschusses einiges, dass es diese Risiken gibt und dass die Risiken reduziert werden müssen. Die Alarmbereitschaft muss runtergefahren werden. Das alles bedroht die Menschheit. Also uns, wie wir gerade miteinander reden, tagtäglich oder jede Stunde.
Herr Mohr, was kann ich als einzelne Person tun?
Sich mit der Frage weiter auseinandersetzen, ganz klar. Sich Medieninformationen herannehmen, sich solche Dinge wie diese allgemeine Erklärung mal ansehen. Das klingt ja alles sehr exotisch und sehr komplex, kompliziert, völkerrecht. Versteht man nicht und gibt es das überhaupt? Da tatsächlich mal sich die Texte ansehen, Gespräche führen, wie wir es gerade jetzt führen, also sich dem Thema stellen, versuchen, sich zu informieren und andererseits Zivilgesellschaft unterstützen. Ich will mal einen ganz konkreten Punkt machen. Es gibt das internationale Uranium-Filmfestival. Das ist jetzt 10 Jahre alt. Das wird von Rio de Janeiro aus. Da ist ein Aktivist tätig, veranstaltet. Es findet in Berlin statt, jetzt wieder im Herbst diesen Jahres. Und es braucht natürlich Geld. Die Filmemacher werden eingeladen. Die Filme müssen untertitelt werden. Man muss Werbeaktionen schalten. Also ganz ohne Geld geht das nicht. Und da haben wir, und wir sind Partner des Uranium Film Festivals hier in Berlin, eine Crowdfunding-Kampagne geschaltet, das ja mittlerweile schon verbreitet ist als Technik. Also wer da Lust und Zeit und ein paar Euro übrig hat, einfach mal anklicken. Uranium Film Festival, Crowdfunding und ein paar Euro sozusagen rüberschicken und schon hat man was getan zur nuklearen Abrüstung und zu diesen Menschheitsthemen, die uns weiter nach umtreiben.
Dann sage ich ganz lieben herzlichen Dank, Herr Dr. Gerne. Manfred Mohr von IALANA. Infos und natürlich auch weitere Skripte von IALANA gibt es auf der Homepage ialana.de.
Free FM auf 102,6.